Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
Ja, wunderschön. Und gut, dass Sie zuhören, weil bei Plus eins geht's jede Woche um das, eigentlich um das Wichtigste im Leben, also um das, was uns als soziale Wesen, die wir nun mal alle sind, was uns ausmacht. Es geht um Freundschaft, um Liebe und Familie. Also es geht um Beziehungen und die Herausforderungen, die manchmal daraus entstehen. Und zu so einer handelsüblichen Beziehung brauchen Sie ja zumindest immer mal noch einen anderen Menschen. Also sonst ist es ziemlich einsam. Ein Plus eins auf der Gästeliste Ihres Lebens quasi. Und auch ich habe jede Woche so einen Platz frei. Und da sitzt heute meine Freundin Marwa Eldesuki.
Oh, sehr gut ausgesprochen.
Sehr schön. Ja, das Problem ist, ich sage ja immer Marwa.
Ja. Ja.
Weil man ist so berlinerisch faul und spricht das nicht richtig arabisch aus. Ne?
Ja, aber ich sage auch immer zu allen, ich bin Marwa.
Ach, du sprichst dich selbst falsch aus.
Ja, weil sonst komme ich immer zu diesem Moment, dass jemand dann sagt, wie, nochmal, sag mal jetzt nochmal, Marwa?
Marwa.
Marwa, genau. Nee, deswegen sage ich einfach Marwa. Ach, geht
Ach
doch
gut,
auch.
Marwa. Also Marwa ist nur mal, um das kurz zu erklären, Marwa ist der empathischste und positivste Mensch,
ach, du bist süß.
Wirklich, den ich kenne. Aber gerade muss ich wirklich sagen, du bist gerade in einer Phase deines Lebens, da erkenne ich dich manchmal nicht so richtig wieder, weil du haderst gerade mit dem Dasein als Mutter.
Das ist so komisch, aber wenn du das gerade sagst, das stimmt wirklich, ich erkenne mich selber manchmal gar nicht wieder. Also seitdem der Kleine, der jetzt 3 Monate alt ist und ein paar Tage, seitdem der da ist, muss ich sagen, erkenne ich auf einmal so eine ganz neue Marwa. Ja, die ich vorher nicht kannte.
Du hast vor kurzem mal den Satz geprägt, Muttersein ist nicht schön. Darüber werden wir auf jeden Fall später nochmal sprechen. Aber jetzt erstmal, um dich so ein bisschen ja, den Leuten bekannt zu machen. Du kommst ja, bist ja quasi aus so einer Culture-Clash-Familie.
Ja.
Und genauso hast du auch deine Hochzeit gefeiert von so ein bisschen über einem Jahr. Das musst du jetzt allen mal bitte erzählen.
Also erstmal ganz kurz, mein Hintergrund ist ja, ich bin ja Ägypterin, also ich bin Muslima. Und mein Vater hat damals, ich habe 2 Schwestern, wir sind 3 Geschwister. Und mein Vater hat damals zu uns gesagt, ja, ihr dürft mit allem zusammenkommen, außer mit Juden. Das finde ich geht gar nicht. Und wir so, also so Juden sind nicht okay. So, und dann irgendwann kam Papa und meinte, nein, Juden sind unsere Brüder. Ihr dürft auch mit Juden, das ist vollkommen okay. So. Und dann hieß es, nur Hindus wären nicht gut. Und dann kam meine Schwester, die mittlere, Madina, und meinte, ja, du Papa, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber ich habe mich in einen Inder verliebt und der ist Hindu. So, das heißt also, meine Schwester ist mit einem Inder zusammen.
Ja.
Meine andere Schwester, Basma, meine große Schwester, die ist mit einem Deutschen zusammen und der ist Atheist.
Furchtbar.
Ja.
Wie geht dann das?
Meine Mama meinte, oh nein, keine, die irgendwie mit jemandem zusammen ist, der an Gott glaubt. Ja. Und dann kam ich und da habe ich Mama gesagt, ja, ich habe mich in einen Türken verliebt und sie so, Alhamdulillah, endlich eine.
Habibi.
Und dann meinte ich, ja, nur ein kleines Problem, er ist orthodoxer Christ. Und Mama so, oh Gott, das sind die Schlimmsten. Und war dann eher so ein bisschen geschockt, aber dann hat sie sich gefreut, als wir dann gesagt haben, ja, wir wollen auch so eine große Hochzeit machen. Und dann haben wir ja die Hochzeit auf Sardinien gefeiert, letztes Jahr. Und haben dann einen Pfarrer gefunden, der uns traut, weil mein Mann wollte ja unbedingt in einer Kirche heiraten. Und das Gute ist aber, dass der Pfarrer gesagt hat, er würde sogar also so eine Art Psalm einbauen, wo ich sagen kann im Namen von Allah. Und da hat meine Mama sich natürlich gefreut. Sie hat auch extra dafür das Kopftuch abgenommen, damit sie mich dann reinbringt in die Kirche. Und die Familie meines Freundes hat trotzdem sehr geweint, weil ich glaube, die waren sehr, ja, ich glaube nicht, dass sie sich so sehr gefreut haben, dass er eine Muslima heiratet.
Aber wir müssen das nochmal, um das zu verdeutlichen.
Ja.
Also du als Muslima hast einen christlich-orthodoxen Türken geheiratet und jetzt kommt's in einer katholischen Kirche auf Sardinien mit einem evangelischen Pfarrer. Und das Hochzeitsvideo hat eine lesbische Frau gemacht, nämlich ich.
Das beste Video. Ja, Sonja war dabei, natürlich war Sonja dabei. Und es war schön und aufregend.
Marwa, heute mein Gast bei Plus Eins. Wir haben unsere Hörer und Hörerinnen bei Facebook mal gefragt, was die schlimmsten Fragen sind, die einem Freunde oder Freundinnen stellen können. Und eine Franziska K. hat uns geschrieben, dass ihre beste Freundin sich nicht für ihr Studentenleben und nicht für ihre anderen Freunde von der Uni interessiert. Also die beste Freundin sagt, was soll ich denn mit deinen Freunden, von denen habe ich ja nichts. Das müssen wir mal genauer erklären. Ich finde, das ist wirklich ein Problem in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn sich die Lieblingsmenschen untereinander nicht leiden können. Und darüber sprechen wir mit Martin. Martin diskutiert schließlich regelmäßig sehr, sehr erfolgreich mit seiner Frau Charlotte Roach die kleinen und großen zwischenmenschlichen Fragen im Spotify-Podcast Pardiologie. Hallo Martin.
Das hast du sehr gut gesagt.
Sowas kann unter Freunden natürlich ein Problem sein. Also richtig schwierig ist es dann aber, glaube ich, in Beziehungen. Also wenn sich die liebsten Lieblingsmenschen nicht abkönnen. Martin, was tun, wenn meine Partnerin oder mein Partner meinen besten Freund nicht leiden kann?
Also wir machen das heute ganz kurz. Ihr sucht euch einfach gemeinsam neue Freunde und alles ist gut. So, das war's.
Oder man könnte sich auch einen neuen Partner oder eine neue Partnerin suchen.
Ja, aber also Partnerwahl ist doch zum Glück keine demokratische Mehrheitsentscheidung im Freundeskreis. Weißt du? Also du entscheidest dich für einen Partner oder eine Partnerin und dann kannst du ja mal gucken, wie das mit den Freunden und übrigens auch mit der Familie passt. Ich finde, man kann sich doch einfach mal entspannen und das auch als gegeben hinnehmen, dass das natürlich nicht unbedingt und idealerweise passt.
Aber
das ist ja meistens nicht uneigennützig übrigens. Alte Freunde sind ja nicht uneigennützig, wenn die zum Beispiel ein Problem mit dem neuen Partner haben. Die merken, dass du dich durch deinen neuen Partner zum Beispiel veränderst. Das hast du aber ja ganz bewusst gemacht, ne? Du hast ja vielleicht genau den Partner gesucht, weil du warst es dein altes Ich leid. So, und deine alten Freunde lieben dein altes Ich. Und noch schlimmer, vielleicht lieben sie deine alte Beziehung mit deinem alten Ich.
Aber es kann auch sein, dass Freunde manchmal einen objektiveren Blick haben auf so eine Beziehung. Gerade wenn man frisch zusammenkommt, hat man ja oft die rosarote Brille auf, ist total verliebt und denkt, das ist jetzt der Mensch für mich. Obwohl das vielleicht gar nicht so stimmt. Und die Freunde von außen, die gucken da ganz anders drauf und sagen, Mensch, du hast dich jetzt aber ganz schön verändert und verbogen.
Ja, aber da würde ich jetzt wieder sagen, zu dem Freund, also dem so klugen Freund, der sich das da von draußen dann so objektiv anguckt, wart's doch mal ab, lass die doch jetzt erstmal die rosarote Brille aufhaben und dann erledigt sich das vielleicht von selber. Und wenn es nicht toxisch ist, ne, also wenn jetzt nicht der neue Partner wirklich erwiesenermaßen schlecht ist oder ein narzisstisches Arschloch oder ein Schläger oder was weiß ich wie, dann finde ich, muss man doch auch respektieren, dass die Freunde, die man hat, sich für jemand anders entscheiden. Und Exklusivität, genau wie in der Beziehung, ist in Freundschaften doch sowieso, finde ich, ganz der falsche Ansatz. Also man kann doch auch und sollte auch mehrere beste Freunde oder Freundinnen haben. Die müssen sich auch nicht untereinander super verstehen. Die sollen nur, finde ich, nicht so einen Wettkampf anfangen.
Ich glaube, das Problem ist aber, hallo, ich bin übrigens Marva.
Ja, ich hab dir schon mit großem Vergnügen zugehört.
Also. Okay. Ich wollte nur dazu sagen, ich hatte auch mal so ein kleines Problem mit einer Freundin, die das gar nicht verstehen konnte, dass ich jetzt mit einem Christen verheiratet bin und die dann aber letzten Endes sich immer mehr von mir distanziert hat. Also das sind ja auch kulturelle Probleme. Also wenn, die ist auch Ägypterin, so wie ich, und die hat dann gesagt, die kann das gar nicht verstehen und sie will dann eher Abstand von mir nehmen. Sowas kann ja auch passieren.
Das ist doch, finde ich, ihr Problem, oder? Du musst dich doch nicht verändern, sondern sie muss sich verändern. Es geht doch immer um Veränderung und um Wandel und um Offenheit. Und ich finde nicht, dass alte Freunde automatisch gut und richtig sind. Ich finde auch nicht, dass die einen unbedingt genau richtig kennen. Vielleicht, die kennen doch nur einen Ausschnitt, die kennen doch nur die Rolle, die ich in diesem Freundeskreis spiele. Ich spiele doch überall Rollen in der Familie, bei Freunden und das ist immer unterschiedlich und das ändert sich. Und die alten Freunde sind vielleicht nur sentimental. Also ich hatte mal eine Situation, wo eine neue Freundin zu Recht total angepisst war, weil die alten Freunde so raushängen haben lassen hier, wir kennen den besser, wir kennen den länger. Ach, es sind schon so viele, haben wir kommen und gehen gesehen, ne? Und wenn der Anspruch der Freunde darauf ist, dass sie dich besser kennen, dann ist der neue Partner zu Recht sauer. Und vielleicht weiß der neue Partner ja was über die alte Freundschaftsbeziehung, was die alten Freunde gar nicht wissen. Vielleicht habe ich ja dem neuen Partner schon längst gesagt, die gehen mir auf den Sack. die sind sentimental, die halten an alten Dingen fest, die wollen mich weiter so haben, wie ich gar nicht mehr sein will.
Aber Martin, wie kann das denn eigentlich kommen? Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie kann das denn kommen? Also man verliebt sich doch in einen Menschen. Wie kann das sein, dass dieser eine Lieblingsmensch im Leben, dass der mit den Freunden und Freundinnen nicht so harmoniert? Die müssten doch eigentlich ähnlich ticken.
Naja, du tickst ja schon nicht ähnlich wie der, in den du dich verliebst.
Naja, aber man hat also so eine gemeinsame Basis. Ne, so vielleicht gemeinsame Werte, gemeinsame Interessen. Und aus meiner Erfahrung ist es dann so, weil ich kann das nur von mir sagen.
Sie hat sich an ihre Freundin verliebt.
Ja, und meine Frau inzwischen, also wir haben quasi den gleichen Freund, also der Freundeskreis ist unser Freundeskreis.
Ja, dann seid ihr halt, dann habt ihr Glück in dieser idealen Welt. Dann seid ihr in eurer idealen Welt, ist das dann so. Ich finde das nicht selbstverständlich. Ich finde, man kann auch Freunde haben, die sich überhaupt nicht verstehen und die sogar auch unterschiedliche Werte haben oder die in ihrem Beruf ganz unterschiedliche Dinge machen, die, wo der eine für den anderen gar kein Verständnis hat, aber man hat eine Verbindung zu denen. Die Verbindung ist doch oft nicht rational, sondern die Verbindung ist doch irgendwas Emotionales oder Spirituelles. Und ich kann doch auch mit Leuten befreundet sein, wo ich eigentlich denke, alles, was die machen, zum Beispiel beruflich, finde ich völlig daneben. Geht mir total gegen den Strich.
Zum Beispiel?
Ja, also, die machen nur kommerzielle Sachen. Die machen nur Dinge für Geld. Die, weißt du, die machen Werbung für Sachen, wo ich mich im Grabe umdrehen würde. Und trotzdem sage ich, die sind aber trotzdem super Typen. Da hat auch niemand da rein, so von draußen so da rein zu kamellen und zu sagen, so.
Martin, zum Schluss, zum Schluss hätte ich gerne noch einen praktischen Tipp von dir. Also wenn die sich untereinander, also mein Partner, Partnerin mit bestem Freund, bester Freundin, wenn die sich nicht abkönnen, soll ich mein Beziehungsleben quasi getrennt von meinem Freundschaftsleben leben? Also nie was zusammen unternehmen?
Nee, du kannst es ab und zu probieren, wenn alle vielleicht sich Mühe geben und Lust darauf haben. Aber ich finde, wir sind souverän als eigene Person. Und ich würde mir weder von dem Partner noch von den Freunden in irgendeiner Weise was vorschreiben lassen, sondern ich würde sagen, ich möchte mit denen wegfahren, ich möchte mit denen feiern, ich möchte das auch mit dir machen und ich möchte das so machen, wie mir das gut tut.
Ich glaube, das ist ein guter Rat für Silvester. Ne? Jeder sollte einfach, weil ich finde, Silvester ist immer mein größtes Problem.
Wenn ich Silvester mal 25 Mal feiern mit allen Personen einzeln.
Ja, oder im schlimmsten Falle hängst du halt ganz alleine rum.
Dann nehmen wir das auch wieder Leute übel. Das ist ja das Problem.
Nee, Martin, bevor wir alleine rumhängen, rufen wir dich an, dann fragen wir dich.
Gerne, ich komme.
Frag Martin. Habe ich gemacht. Jede Woche teilt er hier seinen Erfahrungsschatz mit uns. Auch nächste Woche wieder hier bei Plus Eins. Martin, vielen Dank. Bis dahin.
Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Wir lernen hier bei Plus Eins jedes Mal die unterschiedlichsten Menschen kennen, auch Menschen und ihre Leidenschaften. Und heute ist es Alexander Wolf, den meine Kollegin Katja Bigalke getroffen hat. Katja macht sich nämlich für ihre Reportage jede Woche auf die Suche nach dem Leben in den Dingen. Hallo Katja.
Hallo.
Wer ist Alexander Wolf? Was macht ihn aus?
Also Alexander Wolf ist ein Bühnenbildner und in erster Linie ein Freund von einer sehr guten Freundin von mir. Und die arbeitet natürlich dann auch am Theater und hat mir immer vorgeschwärmt von diesem Mann, der so tolle Geschichten erzählen kann über die Dinge, die er so hortet. Da hortet er nämlich eine ganze Menge. Und dann haben wir beide gedacht, so, den müsste ich mal besuchen, der ist bestimmt super für so eine Dinggeschichte. Und das habe ich dann auch gemacht und war bei ihm in seinem Atelier. Und so ein Blick in dieses Arbeitszimmer beweist dann eigentlich schon, da lagen wir total richtig, weil es einfach völlig vollgestopft mit Zeugs, so Bücher, ausgestopfte Tiere, alte Büsten, Flaggen, Schädel, Dinosaurier, Helme, Eisenbahn, Hüte, Kunstwerke, also alles Mögliche ist total voll. Und für ihn ist aber wichtig, dass die Dinge ihm irgendwie eine Geschichte erzählen. Und er hat unter diesen Sachen auch so eine ganz besondere Leidenschaft. Er interessiert sich nämlich für Dinge, mit denen er spielen kann.
Ich sammle eigentlich ganz viel altes Spielzeug, was sonst verschwindet, habe ich die Angst. Also es wird es tun, nach und nach verschwindet das ja alles. Wird zu teuer oder es wird aufgekauft, verschwindet in Sammlungen und ist weg. Und ich versuche so viel davon zu bewahren, weil es schöne Objekte sind, die es heute nicht mehr gibt, weil heute sind viele Sachen eben doch eher virtuell zu bespielen und die haben etwas ganz Haptisches. Und daran kann man Freude haben.
Was habt ihr schon, denke ich jetzt an die ausgestopften Tiere. Ich sehe, dass du jetzt nur mit deinen ausgestopften Tieren spielst. Entschuldigung. Okay.
Damit spielt er tatsächlich auch. Also die waren auch tatsächlich mal in im Theaterstück, die ausgestopften Tiere, und haben da eine Rolle gespielt. Aber er hat so ein besonderes Fable für ein ganz besonderes Spielzeug. Und darauf haben wir uns dann erstmal begrenzt.
Ich verbringe so meine Zeit mit Spielen. Darum geht es eigentlich. Ich habe ja darüber nachgedacht, was das eigentlich ist. Der Homo Ludens, der spielende Mensch. Als Kind habe ich damit angefangen und nie aufgehört. Also es gab natürlich mal so ein Erweckungserlebnis für mich mit 6 Jahren. Ich stehe vor einem Lottoladen und in diesem Lottoladen gab es noch mehr zu kaufen, nämlich Zinnfiguren. Die offizielle Bezeichnung damals war eine DDR-kulturhistorische Zinnfiguren. Und da ritten so 2 Turnierritter aufeinander zu und da war ich völlig fasziniert. Und dann habe ich angefangen, Zinnfiguren zu sammeln. Es hat natürlich ein bisschen was Kaninchenzüchtermäßiges oder so. Also eigentlich so Zinnfiguren sammeln und bemalen hat schon was echt Spießiges. Aber es gibt im Film zum Beispiel, also da fallen mir 2 Filme ein, und zwar einmal Die 3 Tage des Condor mit Robert Redford. Und Max von Sydow spielt den Auftragskiller. Was macht er in seiner Freizeit? Er bemalt Zinnfiguren. Und dann gibt es einen Film mit Jean Reno und Robert De Niro. Und da gibt es auch einen berühmten französischen Schauspieler, ehemaligen Geheimdienstchef. Was macht der in seiner Freizeit? Zinnfiguren bemalen.
Aber sag mal, bemalst du die selber? Oder?
Ja, man bemalt die selbst. Als Kind habe ich das auch gemacht. Und ich habe jetzt auch mal den Versuch wieder gestartet.
Da braucht man einen ganz, ganz schön feinen Pinsel für, ne?
Und vor allem eine dicke Brille. Oder eine Lupe am besten, ja. Ganz feine Pinsel, ist aber alles kein Problem. Also man nimmt sich eine Holzleiste, dann werden die Figuren aufgeklebt, dann werden die grundiert und dann fängt man an, sozusagen von innen heraus die Figuren zu bemalen. Also erst das, was am tiefsten ist, die Gesichter, und dann erstmal so alles die gleiche Farbe, wenn es Uniform sind, blau, weiß, und dann kann man anfangen, so Schattierungen einzuarbeiten oder Details.
Gibt es hier so eine Zinnfigur, die dir besonders am Herzen liegt, die du bekommen hast, in einem besonderen Zusammenhang, wo du besonders glücklich drüber warst?
Die sind eingetütet in einer dieser Kartons da. Und die sind, die habe ich die ganze Zeit sozusagen immer zu Hause bewahrt. Ich habe die damals von einem, da war ich 10, da war ich bei einem Sammler. Es gab ja den Kulturbund in der DDR und da gab es dann eben auch die Abteilung kulturhistorische Zinnfiguren. Und komischerweise wurde man immer respektvoll als Partner behandelt, nicht als kleiner Steppke, der keine Ahnung hat, weil Ahnung hatte man ja schon. Und der hatte eine Schachtel mit diesen, und zwar napoleonische alte Garde im Mantel, im Kampf, im Nahkampf, selten. Und ein ganz toller Graveur, der hieß Sixtus Meyer. Und die habe ich damals gekauft.
Du gehst sorgsam um mit deinen Objekten. Also sie stehen ja auch hinter Vitrinen.
Ja, weil so eine Zinnfigur ist eben 30 mm hoch, flach, und ja, Blei, Zinn ist eine Legierung, und wenn es warm wird und so weiter, das verbiegt sich natürlich leicht, und aber man kann die schon aufbauen und das machen wir dann auch. So, auf dem Tisch da bauen wir dann irgendwelche historischen Ereignisse nach.
Du spielst damit richtig?
Na, mit meinem Sohn zusammen. Ich alleine spiele natürlich nicht mit Zinnfiguren.
Und dann baust du so eine Schlacht auf und dann spielt er die Schlacht durch, oder wie?
Also wir halten uns nicht an die historischen Tatsachen, sondern es wird dann eher Freestyle gemacht. Da kämpfen dann schon mal Troja gegen, was weiß ich, Preußen oder napoleonische Truppen oder Ritter aus dem Mittelalter, das haben wir alles. Und das ist dann interessant.
Was da passiert?
Ja, das sieht der eine so, der andere so.
Hängt denn dein Herz an diesen Objekten? Also sind die dir richtig wichtig?
Ja, absolut. Weil diese Objekte hat ja irgendjemand kreiert und hat sich dabei was gedacht. Und letztendlich ist es ja ein Ausdruck, den jemand gefunden hat. Und das hat ja im weitesten Sinne dann auch mit meiner Arbeit zu tun. Ich versuche ja auch, mich in gewisser Weise auszudrücken oder Dingen eine Form zu geben. Wobei ich mir dann eher Mühe gebe, mir was Neues auszudenken. Aber wir kommen ja alle irgendwo her oder bauen auf irgendwas auf. Also insofern gibt es sicher Vorbilder. Hier zum Beispiel, hier unten diese Figuren, das sind preußische Musketiere von 1806. Das sind preußische Grenadiere von 1806, die schon ganz eigenartige Uniformen hatten. Die waren ganz originär, die gab es wahrscheinlich sonst im ganzen europäischen Raum gar nicht. Und das sind das französische Linieninfanterie, also eigentlich schon die Zeit von 1806. Der Witz an diesen Sachen, witzig ist jetzt übertrieben, aber es gab ein Lieblingsdiorama im Museum für Deutsche Geschichte und das war eben diese ominöse Doppelschlacht von Jena und Auerstedt. Und das war, was die Zeit angeht, diese komische Kostümierung, das war mein Lieblingsdiorama. Das Problem war, dass diese Figuren schwer zu bekommen waren. Die meisten Graveure waren schon tot oder schon hoch betagt. Man muss wissen, dass Zinnfiguren in Schiefer geritzt werden. Und die Schieferform, dadurch, dass es ein weiches Material ist, die verlieren im Laufe der Zeit ihre Form, die Details verschwinden und so weiter. Das ist ein Problem. Jedenfalls dann ist die Mauer gefallen. Das wurde ja alles umstrukturiert, das Museum neu gestaltet und die Dioramen waren alle weg mit den Zinnfiguren. Und ich war wirklich sehr traurig, weil ich nicht wusste, wohin diese Figuren sind. Und irgendwann, durch Zufall, erfuhr ich dann, es gibt in Berlin einen Zinnfigurenladen in der Knesebeckstraße. Die haben irgendwie über 1000 Ecken diese Formen gekauft, haben die restauriert und jetzt gibt es die wieder. Und deswegen habe ich die Chance, wenn ich dann Pensionär bin, die Figürchen anzumalen und diese Schlacht hinzustellen. Um ehrlich zu sein, ich habe noch nie ein Diorama gebaut. Das hat dann sowas Abgeschlossenes und das mag ich nicht. Ich finde auch so Glühbirnen an der Decke adäquat. Wir haben das schon durchbrochen, das System, so das Fertige. In der Küche hängt ja eine Lampe an der Decke, aber eigentlich, nee, das darf nicht zu fest und zu betoniert sein. Das ist schwierig, finde ich.
Okay, also ist es eigentlich eine gute Sache, dass die Zinnfiguren da in den Kartons liegen?
Ja, letztendlich schon.
Ich seh irgendwie Harald Schmidt vor mir, wie er die französische Revolution mit Playmobil-Figuren nachspielt.
Das kann man sich vorstellen.
Ja. Katja, ist das irgendwie so ein Männerding? Was meinst du?
Mit dem Sammeln?
Mit diesen kleinen Figuren, mit denen man nur vielleicht mit dem Sohn dann spielt und sonst stehen sie in der Vitrine.
Bei den Zinnfiguren denke ich schon. Mhm. Also ansonsten mit kleinen Figuren spielen ja auch Kinder eigentlich immer gerne. Ne? Also ich weiß nicht, das setzt sich dann wahrscheinlich nur bei Männern sofort, wenn sie erwachsen sind, dass sie dann weiterhin, obwohl es gibt ja auch durchaus so eine Liebe zu Puppen, zu besonderen Puppen, ne?
Aber gerade so Zinnfiguren ist echt schon eine komische Leidenschaft, Marva. Wie würdest denn du reagieren?
Wenn ich ein Date hätte mit einem Mann,
der zu dir sagen würde, darf ich dir mal meine Zinnfiguren zeigen?
Dann würde ich, glaube ich, denken, okay, der hat auf jeden Fall eine Leidenschaft, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber ist das nicht, also wenn ich mir jetzt das vorstelle, dass du bei ihm zu Hause warst, ist es nicht irgendwie gruselig? Also wenn es dunkel gewesen wäre, hättest du dich da wohlgefühlt?
In diesem Raum?
Ja, ich habe immer das Gefühl, dass abends, weil man kennt es doch von Filmen, dass dann auf einmal diese Gegenstände anfangen zu leben.
Hast du die Toy Story geguckt? Ja, ja, aber ich finde das eigentlich ganz schön. Das ist tatsächlich, ich finde, das hat so eine Anmutung von so einer Wunderkammer, dass man überall was entdecken kann und überall irgendwie so etwas Neues, so eine neue Welt sich eröffnet. Und das Lustige ist auch, er hat dann auch gesagt, komm mal mit, ich zeig dir mal das Zimmer von meinem Sohn. Der Sohn ist, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, ich glaube so um die 10. Und dann sind wir in dieses Kinderzimmer gegangen und dieses Kinderzimmer sah tatsächlich dann genau so aus wie sein Atelier. So, nur ein bisschen kindlicher. So, aber es hatte genau dasselbe und da denke ich dann so, das ist doch toll eigentlich, wenn man sowas hat und immer so Lust bekommt, irgendwie gleich in so eine Fantasiewelt einzusteigen. Ja? Und das hat er sich so bewahrt.
Das Leben in Ding steckt manchmal in Zinnsoldaten. Vielen Dank, Katja.
Gerne.
Ja, hallo.
Getty?
Ja.
Hast du jetzt Zeit?
Ich habe Zeit.
Ja.
Ich komme.
Ja, wir wollen ja jetzt den Hermann backen.
Ich komme.
Ja, alles klar, oder?
Den Hermann. Das ist wie, wenn wir telefonieren, Marva, findest du nicht?
Also wir haben noch keinen Hermann gebacken.
Aber kennst du den Hermann?
Nee.
Wir haben ja schon mal beide zusammen gebacken, keinen Hermann, sondern Weihnachtskekse. Aber Hermann ist auch ein Freundschaftsgebäck. Ja, wir haben letzte Woche Familie Schneider gebeten aus Berlin, so einen Hermann-Teig anzusetzen. Und das ist so ein Teig, den fütterst du immer und der wächst immer weiter. Du kannst immer einen Teil abnehmen und weiter verschenken, sodass dann wieder eine neue Familie oder eine neue Person auch die Möglichkeit hat, jede Woche einen Kuchen draus zu backen und auch ein Stück weiterzugeben. Und das ist quasi wie so ein Kuchenkettenbrief. Und der Teig, der ist inzwischen weitergewandert aus Berlin ins Sauerland zu Agnes und Gerti.
Soll ich den Tisch freimachen? Dann wollen wir mal gucken, ob wir einen Hermann zurechtkriegen.
Hermann.
Den habe ich von Berlin von einem kleinen Mädchen, die heißt Magdalena, bekommen.
Hast du denn das Grundrezept dafür?
Ja, da vorne.
Dann back dir mal einen neuen Mann.
Was meinst du?
Sollst dir einen neuen Mann backen.
Ja, genau. Die machen was mit der Hand oder mit der Maschine?
Maschine, in welchem Zeitalter sind wir denn?
Das ist ja ganz dünn.
Ja, das kommt durch die Wärme wahrscheinlich.
Das, was wird?
Bestimmt. Er muss ja säuerlich riechen.
Wie viel Gramm?
200 Gramm Weizenmehl.
Nee, Hermann auch.
Hermann 200 Gramm.
Ach so.
Und 2 Teelöffel Backpulver. Gut. So, dann haben wir es ja schon bald.
Gute Bio-Eier von Franz.
Jo.
Willst du erst was trinken?
Mach erst mal den Hermann, dass wir den in die Gänge kriegen. Mann, weiter Spitze. Nein. Ich sag, wir haben da auch eigentlich viel Spaß mit gehabt, schon mal im jungen Jahr.
Ja.
Der ging bei diesem Wetter mit 2 Hüten, Strickjacke und kurzer Hose.
Gute Mütze.
Ja. Da bin ich mal richtig warm.
Ich sag, Herr, willst du mich bange machen? Oder willst du Skilaufen
im Sommer? Unser Lars kam mal einmal und sagte, das hätte fast einen Unfall gegeben. Alle Autofahrer guckten sich um.
Prost, Hermann.
Hermann war schon Stratege. Und zum Schluss, er war ja so durcheinander. Das war
ganz schön. Aber er merkt es ja nicht.
Nee, er ist dann auch relativ schnell gestorben. Ja. Weil es ging dann zum Schluss ganz schnell.
Welche nehmen wir?
Die mittlere müsste passen. Hm? Und dann nimm die große, da kann nichts passieren, dass sie in den Backofen geht.
Meinst du, der Hermann würde ganz wild?
Ja. So unangenehm, wenn man das aus dem Backofen rauskratzen muss. Die Frauen, die waren früher ewig schwanger. Wir kamen alle im 2-Jahres-Rhythmus.
Ja, bei uns ja auch. 7. Agge ist 90. Alfons ist 88. Ewald wäre 86. Alfons 88. Agge 90.
Naja.
Ich bin 37 geboren. Unsere Mama hat immer gesagt, wenn ich ein Junge gewesen wäre, sollte ich Adolf heißen. Da kriegten sie Geld dafür. Wir hatten sogar ein Hitlerbild. Und von Göring ein Bild und noch eins.
Musste jeder haben.
Musste. So groß waren die. Die hingen im Flur. Die wollten Hitler doch gar nicht haben. Und als die Amis kamen, die hatten bei uns im Haus ein Lazarett aufgebaut. In der Küche. Und wir haben, glaube ich, im Keller geschlafen. Aber Essen kochen konnte die Mama, glaube ich, zu Hause. Und dann kamen die mal runter mit 2 Bildern. Oh, Mama, Angst, wohl. Jetzt geht's uns schlecht, weil das Hitler oder Göring noch einer war. Da hatten sie aber eine Wette gemacht, wer das war. Und der eine freute sich, das weiß ich noch, dass er gewonnen hat.
Das Schlimmste, was es gibt. Ja.
Darf man sich gar nicht vorstellen. Warum? Warum überhaupt?
Ja, ja, warum? Warum gibt es Krieg?
Ja, heute gibt es eine Atombombe.
Tja.
Jetzt bist du sofort weg. Das wäre ja gut.
Jawohl.
Was machen wir denn jetzt hier mit?
Was meinst du?
Mit dem Teig?
Ach so, mit dem, ja, kannst du verschenken. Ich will es aber nicht haben. Ach, irgendwie ist es jeder leid. Ich weiß, dass ich den letzten Rest mal irgendwann weggeworfen habe.
Ich habe den dann so oft gebacken, dann wollte...
Unsere wussten es auch noch.
Mama nicht mehr essen. Wollte keiner nee. Mehr.
Erst freuen sie sich und dann ist es aus.
Gert, ich habe gestern Holunderblüten Gelee. Willst du den mal probieren?
Ich habe ihn heute gemacht.
Hast du die Himbeeren auch schon fertig? Nee.
Erdbeeren, ja, die habe ich gestern. Ich sag, gestern hatte ich mich doch ein bisschen übernommen. Bei der Hitze. Und wie das dann so ist. Tja, das Alter bringt so einiges mit sich.
Ja. Da sagen die Kinder immer, Oma, du schlabberst. Ich sage, guckt euch mal, ihr habt auch geschlabbert. Ich sage, noch so ein bisschen bringe ich mir von Seniorenheim Schlabberlatz.
Nein.
Ich ärgere mit deinem Mann.
Das könnte sein.
Der wird ja schon schwarz. Aber der ist noch nicht gar. Ich mach mal eine Probe. Guck mal, siehst du? Da ist noch Teig.
45 Minuten bin ich auch noch nicht rum, Wolf.
Und stelle das ein bisschen niedriger. Gerti, trinkst du noch einen?
Nein, ich gehe jetzt heim. Mann will sicher was zu essen haben.
Ja, sagt er, Hermann könnte er heute noch nicht kriegen, aber morgen früh zum Frühstück hänge ich euch Hermann an die Tür.
So, dann will ich noch einen Blick auf den Hermann werfen.
Ja. Muss man mal gucken, ob er jetzt keinen Teig mehr hat. Siehst du? Ein ganz klein bisschen noch. Guck mal da unten.
So, dann mach's gut.
Ja, danke schön.
Nix zu danke.
Für deine Hilfe. Ist sie gar nicht da?
Hallo.
Hallo.
Ja.
Annette.
Was gibt's denn?
Hör mal.
Es kommt ja morgen zu uns.
Ja.
Bringst ja diesen Hermann-Teich mit.
Ja, dann wir bringen alles mit, wollen.
Und unser Enkelkind kommt.
Wie alt ist sie denn?
Ja, 8.
Ja, aber Alfons kommt dann nach dir.
Ja.
Ja.
Ja, gut.
Über was wir uns wohl später unterhalten, wenn wir in dem Alter sind beim Backen. In 20, 30 Jahren.
In 20, 30 Jahren? Oh Gott, ich hoffe, wir können dann noch gut hören, weil wir beide immer so laut abhören.
Weil wir beide hier laute Kopfhörer auf haben. Also Hermann haben wir jetzt gehört, Hermann kommt ganz schön rum. Die Kollegen Stella Lunke und Josef Maria Schäfers, die haben Hermann ins Sauerland begleitet zu Agnes und Gerti. Und mal sehen, wo es Hermann nächste Woche bei seinen neuen Bäckern da hintreibt, wie es ihm dann geht. Aber hast du eigentlich eine Ahnung, wie man die Entfernung zum Mond, wie man die misst?
Das ist super, dass du mich das fragst, wenn ich gerade irgendwie 2 Stunden geschlafen habe. Ich hab keine Ahnung mit Licht.
Ja. Da wäre ich zum Beispiel schon gar nicht drauf gekommen. Also wir fragen ja bei Plus Eins jede Woche Wissenschaftler, wann es Klick gemacht hat. Und heute ist eben Professor Ulrich Schreiber dran. Der ist Physiker im Bayerischen Wald. Und er hat über ein Jahr lang versucht, eben die Entfernung zum Mond zu messen. Und zwar, indem er Licht, also einen Laserstrahl, auf den Mond geschossen hat. Und oben steht ein Reflektor noch von den Astronauten von Apollo 11. Und dieser Reflektor wirft das Licht zurück. Und wenn man dann gut in Mathe ist, kann man aus der Zeitspanne, wie lange es dauert, bis dieses Licht eben wieder zurück auf die Erde kommt, dann errechnen, wie weit der Mond von der Erde entfernt ist.
Und das erfahren wir jetzt,
wenn das mal klappt.
Das ist ein Prozess, der also extrem mühsam ist. Zu 99,99999% aller Zeit sieht man eigentlich gar nichts.
Visionäre. Geschichten aus der Wissenschaft.
Ich heiße Ulrich Schreiber, bin an der Technischen Universität München auf dem Geodätischen Observatorium in Wetzell. Ja, als junger Wissenschaftler ist es mir damals gelungen, aus dem Bayerischen Wald heraus erstmalig Laserentfernungsmessungen zum Mond durchzuführen. Da erleben sie natürlich alles. Das eine ist, das Teleskop stimmt nicht. Wir sehen den Mond gar nicht, weil es daneben zeigt. Jetzt geben wir ein Offset ein, der das Teleskop rüberführt, da wo die Reflektoren sein müssen. Da sieht man aber nur grau. Wir haben monatelang daran rumprobiert. Immer wenn die Situation günstig war, das heißt Bewölkung war null, der Mond war relativ hoch am Himmel, nicht zu dicht am Vollmond dran, haben wir das probiert, ganze Nacht.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Das war der denkbar ungünstigste Tag, den Sie sich vorstellen können. Es war der Geburtstag meiner Frau. Ich war mit meiner Frau zum Essen. Wir kommen aus dem Restaurant raus, ich gucke an den Himmel und sage, Sachsen, die ist das gut. Ne? Klarer Himmel, eiskalt, der Mond war sehr hoch am Himmel. Hab dann Kollegen angerufen, sollen wir es probieren? Ja, das kann sich vorstellen, das war nicht einfach. Ne? Aber da hat es geklappt. Ging nachts um drei. Wir hatten also da eine Spur, die da ein bisschen schneller gewachsen war als alles andere. Dann habe ich das nachts um drei noch weggeschickt an meinen Chef und gesagt, also wir sind der Ansicht, das müssten Echos sein. Schauen Sie mal.
Und was hat's gebracht?
Das, was für mich persönlich ein Wissenschaftserlebnis war, dass man mit Schweiß und Durchstehvermögen einiges erreichen kann, hatte für die Wissenschaft als solches gesehen überhaupt keine Auswirkung. Die Entfernungsmessung selber ist nur eine Messgröße, die ein Observatorium an einem Zeitpunkt dann geliefert hat.
Marva, wir saßen ja vor kurzem uns im Café gegenüber und das werde ich nie vergessen. Da hast du was sehr Krasses, aber ich finde auch was sehr Mutiges gesagt. Du hast so in der Art gesagt, Mutter sein ist nicht schön. Mhm. Wie meintest du das?
Ich glaube, da hatte ich, also mein Sohn heißt Isaiah, glaube ich 5 Wochen. Mhm. Ne? Die Anfangszeit, also jetzt sind es ja 3 Monate, die Anfangszeit war für mich wirklich Horror. Und ich verstehe auch nicht, warum mir Freundinnen, die selber Kinder haben, das nie gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das die Hormone sind, weil jetzt merke ich nämlich, jetzt sind es 3 Monate, ich vergesse langsam immer mehr diesen ganzen Stress, den ich am Anfang hatte und wie deprimiert ich eigentlich war.
Was war denn so schrecklich?
Dieses Festsitzen. Immer nur an einem Fleck, also das Stillen, das war ja quasi alle 2 Stunden. Mhm. Und ich saß immer an der gleichen Stelle in meiner Couch. Also man hat schon so eine richtige Kuhle gesehen. Und alle meine Freunde, weil ich habe ja wirklich viele Freunde, jeder wusste es besser. Meine Familie wusste es besser. Nein, du machst es mit dem Stillen falsch. Und wenn wir mal in einem Restaurant saßen und ich mich dann in so eine Ecke, in einer Ecke versteckt habe und stillen wollte, kam auf einmal die Kellnerin und meinte, Entschuldigung, darf ich ganz kurz was sagen? Also du musst wirklich beachten, dass du das ein bisschen höher nimmst.
Echt? Sogar die Kellnerin wusste
es besser? Ja, und dann meinte ich, weil ich ja immer, ich versuche immer nett zu bleiben. Und ich bin ja innerlich dann, man wird dann so aggressiv. Und dann meinte ich auch zu ihr, wie viele Kinder hast du denn? Nein, ich habe keine. Meine Schwester, die hat 3. Und das hat mich, ja, weil irgendwie habe ich das Gefühl, zu diesem Thema Mutter hat einfach jeder dir was zu sagen. Und jeder mischt sich ein.
Aber dass es nicht so leicht wird, gerade am Anfang, das wusstest du ja vorher.
Ja, aber ich fand gar nicht, dass das dass er so anstrengend war.
Achso, das war eigentlich das Umfeld, was dich so gestresst hat?
Ja, also ich finde mein Umfeld, jetzt kann ich es ja mal sagen, also sogar eine Freundin von mir hat mir wirklich an die Brust gefasst und hat gesagt, ich glaube, da ist echt kaum noch Milch drin. Und dann war ich so zu ihr, hallo, ganz kurz.
Du bist ja nur noch so ein Objekt.
Ja, genau. Ich habe mich irgendwie nur noch als ich muss funktionieren. Und jetzt bin ich gerade in so einem Rückbildungskurs, wo man trainiert einfach, ne, dass alles wieder so zurückkommt, wie es vorher mal war. Und da hat eine erzählt, ja, dass es mit dem Stillen gerade nicht funktioniert und ihr Sohn weint immer und deswegen muss sie einmal abpumpen und ihm das dann per Flasche geben. Und dann bin ich danach zu ihr hingegangen und habe zu ihr gesagt, warum stresst du dich denn da so? Mhm. Und dann meinte sie, du, ganz ehrlich, ich weine mich in den Schlaf, weil das mit dem Stillen nicht mehr funktioniert. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Deswegen meinte ich auch zu ihr, hey, sei doch froh, denkst du? Wenn er 18 ist, sagt er zu dir, Mann, Mama, warum hat denn das damals mit dem Stillen nicht funktioniert? Doch niemals.
Aber was hättest du denn dann also für einen Tipp? Also ich meine auch gerade, wenn es jetzt nicht am Kind liegt, wenn es auch klappt und wenn dann nur dieses Umfeld auch so dich so fertig macht. Also wie soll man denn damit umgehen?
Man darf, glaube ich, nichts, man muss den Leuten, glaube ich, klar sagen, du, sorry, das ist mein Ding und ich mache alles so, wie es mir gefällt und ich brauche keine Ratschläge.
Also abgrenzen.
Ja.
Ganz klar nur so seinen eigenen Stiefel durchziehen.
Ja, weil sonst wird man ja wahnsinnig.
Aber du kannst dich ja nicht von allen abgrenzen. Ich weiß ja zum Beispiel, dass dein Mann wusste ja viele Sachen auch besser. Und du kannst ja nicht einfach sagen, ja, tschüss, ich bin jetzt hier alleine Mutter und das ist nur mein Kind. Da kannst du ja auch nicht sagen, hau mal bitte ab.
Ja, Ja, also das ist, glaube ich, auch noch immer noch unser größter Streitpunkt, dass er ja auch viel, viel besser weiß als ich und mir auch dann das Gefühl gibt und ich aber so harmoniebedürftig bin und ich möchte dann einfach keinen Stress haben, weil ich, wenn ich zum Beispiel davon erzähle, er hat mich gefragt, warum bist du denn nicht einkaufen gegangen? Und dann erkläre ich ihm, ich bin in den Supermarkt gegangen und das war Horror. Ich habe den Kinderwagen, so dann habe ich den Einkaufswagen und dann schiebe ich also beides so im Schneckentempo durch die Gegend, dann frage ich die Fleischverkäuferin, Entschuldigung, wo finde ich denn Datteln? Und sie so, ja, ich glaube in der Obstabteilung. Und ich so, nee, ich glaube, gibt's nicht, weil ich bin schon komplett fertig. Das ist anstrengend
für
mich.
Aber ganz kurz noch, weil du hast früher immer zu mir gesagt, oh, das wäre so schön, Sonja, Gott, ja, wenn wir zusammen schwanger wären. Ja. Wir könnten zusammen unsere Kinderwagen in den Sonnenuntergang schieben. Du musst unbedingt auch ein Kind kriegen. Würdest du es jetzt immer noch sagen?
Also ich finde, du solltest 3 Monate, die ersten 3 Monate sind wirklich Horror. Aber jetzt reagiert er und jetzt lächelt er und jetzt verstehe ich das auch. Ich verstehe auch, also jetzt empfinde ich wirklich Liebe für ihn. Das war für mich am Anfang wirklich schwer, weil alle immer gesagt haben, du, ja, glaub mir, wenn sie ihn dir auf die Brust legen, dann weinst du vor Freude. Und ich dachte, warte mal ganz kurz, der Schmerz ist noch da. Die haben immer zu mir gesagt, du vergisst den Schmerz. Nee, alles war noch da und irgendwie war dieses kleine blaue Ding, ja, einfach
aber
nur schwer auf meiner Brust.
Aber ich lerne 3 Monate Augen zu und durch,
ja,
alle anderen ignorieren, man weiß es selbst am besten,
ja,
und dann wird's schön.
Ja, glaub mir, das ist, glaube ich, der beste Tipp.
Aber bis dahin ist es kompliziert. Und manchmal ist ja so ein +1, also so eine Person, so ein kleiner Wurm, der uns voll in Beschlag nimmt, der ist dann auf einmal da. Da sind es dann Beziehungen, die uns prägen. Und manchmal sind es aber auch bestimmte Ereignisse oder gleich alles zusammen. Mein Kollege Christian Rex, der erzählt uns jetzt eine komplizierte Geschichte. Also das ist eine Geschichte, die an sich schon kompliziert ist und die auch schwierige Gefühle wahrscheinlich in allen auslöst. Und so viel vorweg, es gibt kein Happy End bei dieser Geschichte. Es geht um einen Unfall und seine Folgen. Hallo Christian.
Hallo Sonja.
Um wen oder was geht's?
Es geht um Mathilda, eine sehr beeindruckende Person, die ich bei ihr zu Hause getroffen habe.
Guck mal, ich meine, guck dir mal diese Hand an.
Ja.
Ich sag der Hand jetzt... Mach
die sieht ein bisschen knöchern
schnell
aus, ja.
Ja, knöchern und guck mal, wie die sich bewegt. Die bewegt sich wie ein Reptil, wie ein Chamäleon. Total langsam. Und wenn ich versuche, jetzt mal schnell auf und zu machen, macht die gar nicht. Ich meine, guck mal hier.
Ja.
Und guck mal hier. Und es wird immer langsamer, weil sie total jetzt schon dicht macht. Oder guck mal, wenn ich die nach hinten biege,
was
macht der Daumen so?
Der knickt ein. Mathilda ist insofern eine besondere Person gewesen, als dass sie hochbegabt war.
Was heißt da hochbegabt? Sie konnte so wahnsinnig gut Klavier spielen oder hat 5 Klassen übersprungen? Oder?
Sie konnte tatsächlich extrem gut Violine spielen. Sie war extrem sportlich begabt, und zwar in Erlebnissportarten, also zum Beispiel Kitesurfen, Windsurfen, Skitouren gehen, Skifahren.
Wie alt ist sie denn?
Ist 40.
Okay.
Und wohnt in einer Großstadt im Rheinland. Sie heißt eigentlich auch anders, möchte gerne anonym bleiben. Ja, ist Kinderärztin, das ist, glaube ich, wichtig. Sie hat aber auch 3 verschiedene Studiengänge absolviert, also Lehramt und Jura gleichzeitig studiert. Beide mit Bestnoten abgeschlossen und ja, also das ist Mathilda, also ein Tausendsasser. Der
das klingt auch so, dass ihr alles so zufliegt, ne? Es hat bisher alles funktioniert in ihrem Leben.
Genau, du triffst es echt auf den Punkt. Also vieles ist ihr zugeflogen, aber sie hat auch gleichzeitig immer viel dafür gemacht.
Ich glaube, ich bin auch noch wahnsinnig neugierig aufs Leben eigentlich. Also auf die Sachen, die eben schön sind.
Was war alles schön?
Aber schön war für mich, ganz viel war für mich schön. Sport machen war für mich wahnsinnig schön. Ich habe angefangen früher mit Kunstspringen und Turnen, aber vor allem Kunstspringen habe ich gemacht, also Turmspringen. Dann habe ich mit Windsurfen angefangen, Wellenreiten, Kitesurfen.
Die Geschichte, die ich konkret erzählen will, die beginnt an einem Sommertag Ende Juli 2017. Da ist Mathilda zusammen mit ihrem Freund unterwegs zu einer Hochzeit nach Hamburg und sie wollen unbedingt nach St. Peter-Ording zum Kitesurfen. Konflikten und entscheiden sich dafür, das am nächsten Tag zu machen, wo die Trauung stattfinden soll. Das wollen sie dann auch irgendwie reinquetschen. Und an diesem nächsten Tag aber war schlechtes Wetter, es war sehr starker Wind. Die beiden machen das schon lange zusammen, sind auch Derek ist ihr Freund, ist ein sehr, sehr guter Windsurfer und Kitesurfer. Und als sie am Strand ankamen, waren die Bedingungen so heftig, dass Derek sowieso gezögert hat und Mathilda aber trotzdem rausgehen wollte. Sie haben dann am Strand eine andere Kitesurferin kennengelernt, zufälligerweise Notärztin, und haben sich mit der unterhalten, und die hat ihren Kiteschirm aufgebaut und wollte rausgehen, und aufgrund dessen hat Mathilda dann gesagt, okay, also wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ja, dann sind die beiden raus. Mathilda kann sich an all das nicht erinnern, das kann nur ihr Freund Derek.
Angezogen, zum Strand vor, Material mitgenommen und wie es dann halt immer so ist, man braucht halt schon beim Kitesurfen, gerade bei so ruppigen Bedingungen, wo viel Wind ist, braucht man natürlich immer eine zweite Person, die den Schirm mit startet und landet. Dass man auch sofort wieder im Notfall landen kann, um nochmal eine Einstellung zu ändern. Also haben wir es immer gemacht und das haben wir dann da auch wieder genauso gemacht. Also der Schirm war gerade gestartet, dann kam sofort eine Böe und sie hat noch gesagt, ich kann es nicht halten, und dann wurde sie schon weggerissen. Und da war schon zu spät. Da kam dann schon direkt eine Böe und hat sie 4-5 Meter hoch weggerissen und eben auch, ich weiß nicht, vielleicht 15-20 Meter eben weggerissen, also hoch und weit. Und dann in den harten Sandstrand eingeschlagen. Das war halt das Fatale. Ne?
Was ist in dir vorgegangen, in dir?
Also ich habe einfach nur blankes Entsetzen, einfach nur Schock. Also wie in einem Film, wo man denkt, das kann jetzt nicht passieren, das passiert mir nicht, das bin ich nicht. Einfach blankes Entsetzen. Ne? Bin sofort hingerannt und mir war sofort klar, das ist jetzt alles kaputt. Weil es war halt harter Sandstrand, also auch nasser Sandstrand. Das ist quasi wie Beton. Und ich war sofort bewusstlos. Und ich habe immer nur versucht, sie zu halten und mit ihr zu sprechen, anzusprechen, dass sie halt irgendwie doch wieder aufwacht oder dass sie merkt, da ist jemand. Ne? Also es war einfach Horror, ja.
Aber sie hatte Glück, dass es in unmittelbarer Nähe eine DLRG-Rettungsstation gab und dass die Helfer sehr schnell da waren.
Und habe dann immer nur diese Ersthelfer darauf hingewiesen, ey, jetzt nicht drehen, keine stabile Seitenlage, einfach so lassen, da ist garantiert der Hals gebrochen. Und habe gesagt, wir brauchen sofort einen Notarzt, wir brauchen sofort einen Hubschrauber. Also die Notärzte meinte dann auch, ja, der Puls oder der Auswurf wird schwächer und hat dann eben entschieden, dass dann eben auch das Herz am Schlagen gehalten wird. Also im Grunde Reanimationsmaßnahmen, weil einfach der Puls schwächer wurde, das Herz schwächer geschlagen hat. Deswegen musste sie beatmet werden und dann eben auch mit Herzdruckmassage, dass das Herz weiter eben Sauerstoff in den Körper pumpt. Ne?
Da drehst du ja durch, oder?
Da bist du als Partner völlig, du bist jetzt hier dabei und die Person, die du liebst, die stirbt hier. Das ja ganz schlimm.
Dann haben sie in einen Rettungswagen gebracht, der mittlerweile dann auch da war. Und da konnte man sie dann ein bisschen besser versorgen, notfallmedizinisch. Dann haben sie den Neo aufgemacht. Dann ist sie neu intubiert, also neu beatmet worden und hat sich erstmal stabilisiert und ist dann erst in einen Rettungshubschrauber gebracht worden und nach Heide in die Klinik geflogen worden. Was anstand, war sofort eine Not-OP zu machen. Das war Wochenende, es war ja Samstag. Die OP wurde begonnen, aber musste dann sehr schnell abgebrochen werden, weil Mathilda Massenblutungen bekommen hat. Sie wurde dann mit Medikamenten und Blutkonserven stabilisiert. Also sie war natürlich sowieso im künstlichen Koma. Sie war ja am Strand schon bewusstlos sofort. 2 Tage später kam dann Mathildas Schwester. Sie ist die engste Verwandte. Also Mathilda hat keine Eltern mehr, die sind gestorben. Regina ist die Schwester, die engste Verwandte. Und somit ist sie auch die Person, die entscheidet. Derek und sie sind nicht verheiratet. Regina ist auch Ärztin. Sie hat sich sofort mit den behandelnden Medizinern unterhalten und sich für eine sehr riskante OP-Variante entschieden, weil sie ihrer Schwester möglichst große Restbewegungsmöglichkeiten erhalten wollte. Allgemeine Prognose der Ärzte war sehr geringe Überlebenschancen. Ja, es ist eine krasse Entscheidung für die Schwester irgendwie gewesen, sowieso diese OP so zu veranlassen. Aber sie war auch die Einzige, die wusste, dass Mathilda eine Patientenverfügung hat. Und diese Patientenverfügung, ich habe die dabei. Also exemplarische Situationen, für die Verfügung gelten soll. Wenn ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar in unmittelbarem Sterbeprozess befinde, ich infolge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, wenn die erloschen ist, dann möchte ich, dass alle lebenserhaltenden Maßnahmen unterlassen werden. Dass keine künstliche Ernährung stattfindet. Mathilda hat diese Patientenverfügung zwar vor längerer Zeit gemacht, aber da war sie schon Ärztin. Das heißt, sie wusste genau, welche Zustände sie nicht haben will in ihrem Leben und hat das dann natürlich auch mit vollem Bewusstsein gemacht. Also sie hat für sich gesagt, wenn ich in so einen Zustand komme, dann möchte ich die Entscheidungshoheit behalten. Und darum geht es auch generell in Patientenverfügung.
Ja, also sie hat diese Entscheidung schon getroffen für diesen Fall, der jetzt ja wirklich eingetreten ist.
Genau.
Und ihre Schwester weiß davon, handelt aber nicht danach.
Aber eigentlich ist doch dieses Schriftstück ist doch viel wichtiger als das, was die Schwester entscheidet, oder?
Ja, das stimmt. Regina hat sie aber trotzdem nicht angewendet, weil sie es anders interpretiert hat.
Also der eine Mediziner hat zu mir gesagt vor der Operation, also Sie haben das jetzt in den Händen, Sie können das entscheiden, ob wir operieren oder nicht. Sie wissen, sie kann dabei sterben. Ich habe gar keine Wahl, als Ihnen zu vertrauen. Und ob der Risiken es riskieren, weil die andere Chance wäre gewesen, in dem Moment alles abzustellen und zu sagen, okay, das Menschenkind hat sowieso keine Chance auf ein Leben danach. Und diese Entscheidung konnte und wollte ich nicht treffen.
Mit dem Bewusstsein, dass es die Patientenverfügung gibt, oder war die auch da überhaupt noch nicht präsent bei dir?
Nee, also die muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich nicht präsent gehabt, weil es für mich auch gar kein, in meiner Version der Wahrnehmung, nicht ein Fall war von, ich stelle jetzt alles ab und sie wird überhaupt nicht mehr schnaufen. Also für mich ist eine Patientenverfügung etwas, die ich anwende dann, wenn quasi vorher jemand schwer krank war, steinalt ist und eigentlich gehen darf. Und wenn die Chancen auf ein gutes Leben danach nicht gegeben sind.
Aber da sagt doch Regina, das war eine Entscheidung, die sie nicht treffen wollte oder konnte. Aber sie hat doch eigentlich diese Entscheidung getroffen, indem sie gesagt hat, operiert.
Ja, der Patientenverfügung nach hätte sie sagen müssen, stellt die Maschinen ab.
Mhm.
Klar.
Aber Regina sagt jetzt, okay, da waren jetzt aber gar nicht so Maschinen und es war jetzt gar nicht so ein Fall.
Das ist halt dann eine Interpretationssache. Ne?
Naja, also. aber ich glaube, sie will einfach ihre Schwester nicht gehen lassen. Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was das, also wenn ich jetzt darüber, ich musste die ganze Zeit gerade darüber nachdenken, was wäre eigentlich, wenn es meinen Schwestern passieren würde. Hey, ich würde überhaupt nicht an dieses Schriftstück denken. Ich würde erstmal versuchen, nee, die sollen überleben, oder? Du
aber
doch
das,
auch.
Das ist ja dann so
ich
so
weiß,
eigennützig
ich weiß,
nur,
ich weiß,
oder?
Ja, stimmt. Stimmt, total. Und ist denn Mathilda jetzt sauer auf Regina, oder?
Ja, beiden haben riesig Streit gehabt, natürlich. Klar, also im Interview hat sie schon auch Verständnis geäußert, weil, wie du sagst, sie wollte Mathilda natürlich nicht verlieren. Ne? Das ist 10 Jahre her, dass sie die Patientenverfügung zusammen gemacht haben. Mhm. Also Regina für sich und Mathilda für sich und sie haben sich gegenseitig als Bevollmächtigte eingesetzt.
Ach, okay.
Für Regina, die auch Ärztin ist und sich wirklich intensiv dann auch mit den behandelnden Medizinern unterhalten hat, hat sich der Fall halt so dargestellt, dass es die Chance gab, dass ihre Schwester gesund wird. Die OP geht gut. Regina sagt auch, dass das allein war ein medizinisches Wunder, also dass diese OP halt irgendwie gelungen ist, dass sie das überlebt hat. Und sie wird noch 2-mal operiert, aber es geht ja wundersamerweise irgendwie sehr, sehr schnell bergauf. Mathilda zeigt erste Reaktionen. Sie kommt dann 2 Wochen später nach Bochum in die Anschlussreha, wo sie auch dann nochmal wochenlang auf die Intensivstation kommt und ist auch nach wie vor intubiert, also sie kann nicht sprechen.
Und
sie
auch immer noch im Koma da zu dem Zeitpunkt?
Ja, genau. Also durch Medikamente nach wie vor so weit weggeschossen, dass sie nicht bei Bewusstsein ist. Und auch als die Medikamente runtergefahren werden und Mathilde langsam zu Bewusstsein kommt, kann sie auch gar nicht sprechen.
Ja, ich auch. Total eindrückliches Bild irgendwie. Ich habe nur blau gesehen, die Decke über mir war blau bemalt. Und ich lag da ja auf Intensiv und habe halt dann so realisiert, oh, ich kann mich nicht bewegen, irgendwas ist komisch, ich werde beatmet. Und dann bin ich, glaube ich, schon wieder weggedämmert. Dann wurde ich langsam wach und habe dann, man dachte am Anfang, dachte ich, oh, das ist ja ein blöder Traum, schnell wieder schlafen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, das ist gar kein Traum, ne?
Diese Frau, die halt so wahnsinnig talentiert war und alles so intensiv gemacht hat, die muss jetzt natürlich das erstmal akzeptieren, ne, was da mit ihr ist. Also sie hat eine spastische Hemiparese rechts, so heißt das. Das bedeutet, es ist eine Querschnittslähmung, die aber nicht von oben nach unten durch den Körper geht, sondern ihre rechte Körperhälfte ist halt besonders in Mitleidenschaft gezogen. Ja, sie war behindert. Ne? Aber so wie Mathilda eben auch vorher immer war, dass sie eben halt alles mit dieser Riesenintensität gemacht hat, hat sie dann halt auch mit der Reha mit dieser Intensität angefangen. Und das hat sie mit Derek und Regina zusammen gemacht und mit den Physiotherapeuten. Und das hat auch super angeschlagen.
Sie ist ja auch so ein sehr ehrgeiziger Mensch. Also dann auch viel trainiert. Also ne, wie gesagt, mit der Physiotherapie, das hat dann auch teilweise nicht gereicht, sodass sie dann versucht hat auch selber Übungen zu machen. Oder wenn ich da war, habe ich mit ihr Übungen gemacht.
Und damit habt ihr euch dann wahrscheinlich auch irgendwie gut gefühlt, oder? Wie war das?
Genau.
So Hoffnung?
Auf jeden Fall, diese ganzen kleinen Verbesserungen von Tag zu Tag, das waren wirklich immer wieder ein Hoffnungsschimmer, wo man dachte, okay, wenn das jetzt so von Tag zu Tag in dem Tempo weitergeht, dann ist nächstes Jahr wieder alles auf dem alten Niveau. Ne?
Es ging auch tatsächlich irre schnell. Ja, sie hat einfach so hart trainiert und ich weiß auch nicht, warum das dann bei ihr so angeschlagen hat. Also die anderen Leute mit ihr auf der Station, denen geht's heute noch nicht anders. Mhm. Ne? Also das ist ja dann auch immer so, du bist ja nicht allein, sondern da sind ja dann ganz viele andere, die so ein ähnliches Schicksal haben. Und bei ihr war das dann halt so, das ist das Wunder irgendwie, dass sie erholt sich. Aber auch nicht ohne Ende, sondern nach 3 Monaten stagnierte die Entwicklung.
Und ich glaube, das ist dann auch so krass, dass man am Anfang denkt, naja, dann muss es doch jetzt weitergehen. Und mein Freund und ich weiß noch, wie wir, als der Jahrestag des Unfalls jetzt war, am 29.07., da haben wir beide uns erinnert, dass wir so nach 3 Monaten gedacht haben, wir feiern dann immer am 29.07. meinen zweiten Geburtstag und freuen uns, dass alles so gut verlaufen ist. Weil wir die Illusion auch dann hatten, dass es gut wird. Naja, und die stirbt jetzt eben langsam.
Es verändert sich nicht mehr viel.
Man hat ja bei dieser Geschichte man weiß, es soll kein Happy End geben, ja? Ich kann jetzt mich gar nicht richtig freuen. Es gibt Fortschritte und dann kommt dieser Punkt, okay, es gibt auch keine Fortschritte mehr. Irgendwie stagniert das. Ich kann mir vorstellen, dass da dann der Punkt war, dass da dann wieder diese Patientenverfügung aufs Tableau kommt. Weil erst war ja. Doch Mathilda bestimmt total froh, überlebt zu haben, dass Regina gesagt hat, ja, scheiß auf die Patientenverfügung, meine Schwester soll leben, dann lebt sie, dann macht sie diese Fortschritte und dann geht es wieder nicht weiter.
Es ist wirklich so, dass sie ja sagt irgendwie, dass wir feiern meinen zweiten Geburtstag und so und auch Derek geht davon aus oder denkt so, bei der Entwicklung, die sie so macht, dass in einem Jahr wieder alles so ist wie vorher.
Sie wird wieder die Alte.
Genau, also sie konnte ja am Anfang sich nicht bewegen. Ne? Und dann auf einmal konnte sie irgendwann das Bett verlassen. Dann war Rollstuhl, dann war Krücke, dann war Gehen ohne Krücke.
Gehen ohne Krücke?
Gehen ohne Krücken. Heute kann sie Fahrrad fahren und sie kann arbeiten, gehen. Also das ist, sie geht schwimmen und so weiter. Also das ist schon eine Riesenentwicklung gewesen. Aber irgendwann hat es dann halt irgendwie aufgehört. Sie gibt aber trotzdem nicht auf. Also sie kämpft immer weiter, ne, so wie das halt auch ihr naturell ist, sehr ehrgeizig auch und macht halt die Übungen, aber sie hadert auch gleichzeitig eben mit diesen neuen Umständen, diesem neuen Leben und natürlich auch der Entscheidung von ihrer Schwester, ne, dass sie sich entgegen der Patientenverfügung entschieden hat. Und Mathilda ist bitterböse auf sie, immer wieder und oft, und aber auch ein Stück weit auf sich selber, weil sie das nicht noch genauer geschrieben hat mit der Patientenverfügung, oder dass die beiden das nicht im Vorfeld irgendwann nochmal thematisiert haben und dann ganz klar gesagt haben, bitte umsetzen.
Aber so blöd kann man ja auch nicht denken. Man weiß doch nicht, man macht das ja für die Zukunft, für Situationen, die man ja gar nicht vorausahnen kann.
Ja, oder für irgendwie eine unheilbare Krankheit oder irgendwas. Ja. Ne?
Aber sie, ihr wäre lieber gewesen zu sterben. Wirklich. Obwohl sie Fahrrad fahren kann, obwohl sie zur Arbeit gehen kann und sie kann ja denken. Also das reicht ihr nicht?
Wenn du mich ganz persönlich fragst, alle so reagieren so ein bisschen so wie ihr, ne? Aber guck doch mal, was du alles kannst. Ne? Und das ist doch Wahnsinn. Das ist doch, kein Mensch hätte je damit gerechnet. Du hast Glück gehabt. Ne? Das sagen alle. Mathilda, die Sportarten, die sie gemacht hat und den Lebensstil, den sie geführt hat, der ist mir sehr bekannt. Also ich bin auch sehr leidenschaftlicher Surfer und von daher weiß ich, was das bedeutet. Das sind Momente, die kann kein anderer so erleben oder nachvollziehen. Und wenn man das, glaube ich, auch noch mit dieser Intensität und auch mit diesem Können gemacht hat wie Mathilda, dann hat man da, ich glaube, Dinge gesehen und erlebt, die andere nicht erleben.
Sie spürt sich dann wahrscheinlich nur in diesen Momenten, oder wenn sie diese Momente erlebt, ist sie so ganz sie selbst.
Ja, genau.
Aber das heißt nicht, dass sie darüber nachdenkt, ihr Leben zu beenden, oder?
Also zuerst mal ärgert sie sich, dass sie die Patientenverfügung nicht eindeutiger geschrieben hat.
Also wenn ich jetzt so zurückblicke, dann sage ich auch, gut, wir haben es dann wahrscheinlich doch relativ blauäugig und naiv gemacht, weil man eben trotzdem nicht darüber spricht, wie es ist, wenn es wirklich passiert. Also wir haben das halt gemacht, aber man geht dann trotzdem nicht so ins Detail. Man sagt dann trotzdem nicht, ja, soll ich dann wirklich den Ärzten sagen, die sollen die Maschinen ausstellen? Soll ich dann wirklich diese Schritte durchsetzen? Soll ich dann, in was für Grenzsituationen soll ich das denn machen? Und ich glaube, das haben wir, nein, ich glaube nicht, ich weiß, dass wir das nicht gemacht haben. Und ich muss ja zugeben, dass, wenn ich drüber nachdenke, dass ich in der Situation wäre, dass meine Schwester so da liegt, wie ich da wohl gelegen haben muss, würde ich wahrscheinlich genauso handeln, wie sie es getan hat. Obwohl ich das jetzt ausbaden muss und das total schrecklich finde. Aber wahrscheinlich könnte ich es auch nicht.
Und es ist so gewesen, dass sie noch in dieser ersten Reha-Klinik Derek nach Hause geschickt hat und gesagt hat, Derek, in Schublade XY ist die Patientenverfügung, bring mir die mit. Mhm. Und dann hat Derek die mitgebracht in die Klinik. Und Mathilda konnte ja mit rechts nicht schreiben, also hat sie ihre linke Hand genommen und hat mit krakeliger Handschrift dazu geschrieben, wie, als ich das erste Mal in der Hand hatte, habe ich gedacht, das sieht irgendwie ja wütend aus. Ich will nie wieder reanimiert werden, steht da mit ihrer Unterschrift dahinter halt.
Aber sag mal, Mathilda ist ja nur so eine Kämpferin. Wir haben sie ja kennengelernt als Sportlerin, als ehrgeiziger Mensch, die alles ausprobiert, was im Leben so möglich ist. Die das Leben mit vollen Armen ausschöpft und alles in sich aufsaugt. Warum hat sie denn da nicht gesagt, okay, das ist jetzt die Situation, ich mache jetzt das, ich hole da jetzt alles raus, ich mache einfach, was geht. Auch wieder so ganz extrem zwar, aber so hätte ich sie eingeschätzt.
Genau das ist auch passiert. Also das war, denke ich, dann ihr Gedankengang. Also ich will jetzt wissen, was geht noch. Und gegen Ende dieser ersten Reha-Phase durfte sie für Wochenenden schon mal nach Hause. Und dann ist sie mit Derek heimlich in die Alpen gefahren, um rauszufinden, ob Skifahren noch geht.
Also sie wollte unbedingt wissen, ob sie noch Skifahren kann. Ne?
Und hat geklappt.
Hat geklappt. War dann natürlich nicht wie sonst mit Gepäck auf dem Rücken bergauf Skitour gehen und Tiefschnee fahren und Buckelpiste und so halt nicht, sondern mit Sessellift, Gondel hoch und dann blaue und rote Piste Bögelchen fahren. Ne?
Alles ist halt überschattet von diesem, puh, der Körper macht's nicht, es funktioniert nicht und wie in einem normalen Leben, du übst das ganz viel und auf einmal geht das. Sondern du kannst so viel probieren, wie du willst. Es funktioniert halt nicht.
Und das hat mich dann wieder so runtergezogen oder traurig gestimmt, dass man das ja nicht sagen konnte, okay, ich lass jetzt einfach mal alles sacken und fange jetzt mal irgendwie quasi bei Null an. Ich wäre fast gestorben und konnte nichts. Und jetzt kann ich wieder Skifahren. Ist doch super, ne? Das sieht sie halt nicht. Sie vergleicht dann halt alles mit dem Stand, wie es vor dem Unfall war. Dann ist natürlich auch so ein Skifahrwochenende nicht so doll, ne? Ja, das ist ein bisschen schade.
Was ich raushöre, ist, dass Derek auch ein bisschen diese Perspektive, ja, dieses Außenstehenden hatte, ne? Du hast doch so Glück gehabt.
Ja.
Und so ist doch, na, jetzt komm mal runter, mach mal irgendwie, komm
die
mal
geht's
auf.
Doch eigentlich gut.
Ja, genau, ne? Das, und das, da kann die überhaupt nicht, das kann die überhaupt nicht tolerieren. Also für sie ist es einfach so, wenn sie nicht so leben kann, wie sie das will, dann will sie lieber gar nicht leben.
Ich finde das Leben seit dem Unfall so beschwerlich, so mühsam, so schmerzvoll. Das wiegt es nicht auf. Also ich habe immer noch nicht, dass ich sagen kann, gut, dass ich weitergelebt habe. Das habe ich noch nicht. Und das ist eben genau das Problem.
Für Mathilda ist das ein innerer Kampf. Also sie ist ja ehrgeizig und sie will ja. Ne? Und sie probiert auch alles, was man sich nur vorstellen kann. Also schulmedizinisch hat sie alles probiert, aber auch nicht schulmedizinisch. Sie hat jegliche Medikamente genommen, die auch nur irgendwie in der Erprobungsphase sind. Ich glaube, ungefähr 8 Monate nach dem Unfall ist sie wieder in ihren Job eingestiegen und hat mittlerweile auch ihren Facharzt gemacht. Sie hat direkt irgendwie, als sie wieder zu Hause war, hat sie wieder ihre Yoga-Ausbildung weitergemacht und ist jetzt auch Yoga-Lehrerin. Und so, also macht im Grunde genommen eigentlich so weiter wie vorher mit diesem Ehrgeiz und mit diesem unbedingten Willen auch, dass es besser wird. Aber ja, wenn sie ihr Leben nicht so leben kann, wie sie das will, dann ist das nicht lebenswert, ne? Und der innere Kampf ist für sie so unerträglich, dass sie einen Plan entwickelt.
Also medizinisch gesehen wird es 12 bis 18 Monate besser. 14 davon sind bald um. Und danach ist halt normalerweise medizinisch gesehen beim Querschnitt Schicht. Jetzt habe ich mir die doppelte Zeit genommen, weil die Hoffnung zuletzt stirbt. Und will mir nach 3 Jahren angucken, wie sich's anfühlt. Ob ich dann immer noch sage, das Leiden überwiegt. Und dann ist mein Ventil, dass ich dann eben in die Schweiz fahren werde und... Also weißt du, so ein Tod, der einfach kommt, das ist so nett. Und ich krieg keinen Tod, der einfach kommt. Ich krieg keine einfache Erlösung.
Also, mit anderen Worten, wenn es in 3 Jahren nicht
nach dem
viel
Unfall.
Besser ist, also 3 Jahre nach dem Unfall insgesamt nicht viel besser ist, dann möchte sie lieber sterben.
Genau.
Also nächstes Jahr.
Das sind jetzt 2 Jahre, genau, in einem Jahr.
Und was sagt ihr Freund dazu?
Für Derek und Regina ist das ganz schwer auszuhalten.
Sie kann nicht von mir erwarten, obwohl sie das tut, dass ich mit einem Lächeln im Gesicht mit in die Schweiz fahre und sage, super, sie will sich jetzt umbringen, das Leben ist so nicht mehr lebenswert. Ich finde diese Entscheidung nicht richtig. Ich finde es eine weggeworfene Chance dessen, was noch im Leben an Positivem auf sie wartet. Und natürlich ist das die einfachste Lösung zu sagen, ich gebe jetzt einfach auf. Aber andererseits glaube ich auch nicht daran, dass sie es tun wird, weil meine Schwester ist kein Mensch, der aufgibt. Meine Schwester ist eine Kämpfernatur. Dass sie sich danach fühlt, aufzugeben, das kann ich verstehen.
Das ist schwierig mit umzugehen, ne? Also am Anfang, da war ich natürlich auch sehr, sehr wütend auf sie. Aber dann dachte ich auch, dass das vielleicht für sie auch so ein Rückzugspunkt ist oder so ein Notstrohhalmpunkt ist, wo sie sagt, okay, über diesen Ausweg oder über diesen möglichen Ausweg kann ich auch wieder ein bisschen Kontrolle über mein Leben gewinnen. Dass sie sagt, okay, ich habe ja diesen Plan B, ich habe eine Hintertür, ich kann diesen Weg gehen.
Dieses Thema Kontrollverlust, ich kann mir das so gut vorstellen, weil Mathilda so eine Frau ist, die die Zügel gerne in der Hand hat und jetzt auf einmal ist sie ja so in dieser passiven Rolle. Ne? Und dass es dann wirklich dieser Strohhalm ist, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich kann aber sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter.
Im Moment zerreißt es sie, ne? Und es tut ihr auch irgendwie wahnsinnig weh. Also ihr Körper tut ihr weh und dass es eben auch einfach nicht klappt. Ne? Sie probiert es ja weiter. Also sie trainiert ja auch weiter und sie kämpft.
Das ist ein hilfloser Kampf. Jetzt werde ich berührt. Das ist doof. Ich bin so nah am Wasser gebaut zurzeit. Im Grunde genommen bin ich natürlich wahnsinnig traurig, verzweifelt und hilflos. Und dann ist man wie die Maus, die in der Milch ertrinkt. Und man strampelt, bis man hofft, dass es Dickmilch wird oder Joghurt und man aussteigen kann. So fühle ich mich. Ich strampel. Deswegen würde ich sagen, nicht wild, sondern verzweifelt und hilflos. Und auch ein bisschen trotzig, weil eigentlich liebe ich das Leben ja und will es eigentlich wieder haben.
Das ist schlimm. Ich finde, das ist so traurig, wirklich.
Ja.
Weil auch, dass sie sagt, dass sie das Leben ja liebt. Also ich kenne zum Beispiel, ein Bekannter von unserer Familie ist vor 2 Jahren gestorben und er wollte einfach nicht gehen, weil er gesagt hat, er liebt dieses Leben und er hat noch nicht das Gefühl, dass er gelebt hat, obwohl er schon 75 Jahre alt war. Und ich meine, sie ist erst 40. Sie hat doch noch nicht wirklich gelebt und gibt es jetzt auf.
Naja doch, sie hat so sehr intensiv gelebt und sie möchte gerne so sehr intensiv weiterleben, bis sie 100 ist.
Und sie sagt sogar, das Leben war für mich so intensiv und ich habe es so intensiv gelebt und ich hatte ein Wahnsinnsglück, was ich alles konnte und was ich alles machen durfte. Es wäre für mich okay gewesen, durch diesen Unfall zu gehen. Mhm. Und jetzt ist sie ja trotzdem noch da, was sie nicht gewollt hat.
Und er soll jetzt bis zum Ende mit ihr zusammenbleiben, auch wenn sie diese Entscheidung fällt. Finde ich irgendwie
Man kann
fair.
Doch nicht jetzt so einen Countdown laufen lassen, noch 365 Tage zu Tag.
Es ist sehr analytisch, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ich habe nochmal mit ihr telefoniert, kürzlich, und sie hat gesagt, das mit dem Skifahren, das geht jetzt auch besser. Von daher.
Das Skifahren ist wirklich so wahnsinnig wichtig.
Ja, jetzt nicht nur das Skifahren, aber dass wenigstens eine Sache da ist, die sie halt für sie irgendwie zufriedenstellend machen kann, ne? Wo sie halt so annähernd irgendwie wieder an dieses Erlebnis herankommt. Meine Intuition sagt, sie macht weiter.
Ich glaube, das Thema, was bei dieser Geschichte so wahnsinnig doll mitspielt, ist Akzeptanz. Ich glaube, letzten Endes wird man ja nicht zufrieden sein oder zufrieden werden, wenn man nicht loslassen kann und sagen kann, okay, die 40 Jahre, die habe ich jetzt so gelebt und es war wunderschön. Ich bin aber jetzt nicht gestorben, wie ich es mir gewünscht habe. Ich lasse es jetzt los und fange ein neues Leben an.
Vielleicht kommt ja noch ein bestimmter Moment. Wer weiß. Also wir Muslime, wir glauben ja auch daran, dass man sein Leben nicht selbst beenden darf. Und dass alles ist Maktub, also alles steht geschrieben, warum im Leben was Bestimmtes passiert. Und vielleicht musste das passieren, ja, damit was anderes sie vielleicht noch glücklicher macht, was sie gar nicht gesehen hat.
Es ist halt so krass, weil sie hat halt vor dem Unfall hat ihr das Leben so viel geschenkt, ne? All diese Begabungen und dann ist ihr das halt, ja, plötzlich ist ihr halt so viel davon genommen worden.
Und jetzt gibt es keine Geschenke mehr.
Jetzt muss sie kämpfen. Ihre hart arbeiten. Ja. Für jedes kleine bisschen.
Christian, zum Schluss noch, was nimmst du? Du bist ja auch jetzt so ein, wie wir dich kennengelernt haben, auch so ein Sportler. Das hat ja auch ein bisschen was mit Spiritualität zu tun, finde ich. Diese,
100 Pro, ja.
Diese Welle zu erreichen und dieses Gefühl immer wieder zu erreichen. Das ist ja auch so eine Sucht. Was hat die Geschichte mit dir gemacht? Was nimmst du mit?
Dass ich jeden Tag so leben sollte, als wäre es der letzte, am besten. Und so eine Intensität auch leben sollte, glaube ich. Das würde ich sagen.
Vielen Dank, Christian, dass du uns Mathildas Geschichte erzählt hast.
Sehr gerne.
Und Marva, was nimmst du jetzt mit von der Geschichte? Das war ja, das muss man erstmal verdauen.
Also ich muss ehrlich sagen, ich schäme mich gerade ein bisschen dafür, dass ich am Anfang gesagt habe, dass die 3 Monate für mich am Anfang so Horror waren, weil nachdem ich jetzt diese Geschichte gehört habe, nee, wirklich, guck mal, ich fand es schon Horror, gefesselt zu sein auf der Couch und alle 2 Stunden meinen Sohn zu stillen und das waren nur 3 Monate und jetzt kann man das so nachvollziehen, finde ich, wenn man auf einmal nicht mehr der Mensch sein kann, der man ja immer war.
Ja, so ein Perspektivwechsel, der setzt dann alles nochmal in eine ganz andere Relation.
Ja, deswegen, ich freue mich gleich, meinen Sohn in den Arm zu nehmen, auch wenn er mich noch nicht umarmen kann, aber ich kann ihn ja abknutschen. Danke, dass ich hier sein durfte.
Schön, dass du da warst, Marva. Tschüss und wir hören uns nächste Woche.